Ja, sie aßen, tranken und verheirateten ihre Kinder. Was ist schlimm dran? Sie aßen, tranken und verheirateten ihre Kinder. Was ist schlimm dran? Nichts, oder? Und doch wird die Sünde von Sodom und Gomorra so in der Bibel beschrieben. Das hat mich gestört. Also ist Gott ein Spielverderber? Er will, dass wir keinen Spaß haben und ja, die Freiheit ist weg. Und ja, viele sagen, ich will kein Christ werden, so viele Gesetze, Gebote, pff, das ist nicht für mich. Nee, also ich glaube es nicht. Wenigstens, das sieht nicht wie aus, also wie der Jesus, den ich kenne. Also für mich ist Jesus Synonym von Freiheit und so. Also warum? Sie aßen, tranken und verheirateten ihre Kinder. Weil man muss eigentlich so in klein lesen, ja, die haben nur das gemacht. Gegessen, getrunken und gefeiert. Und nur das gemacht und besonders ohne Gott. Und das war eigentlich das Schlimmste. Ja, ohne Gott. Wir sind da heute Morgen, oder? Also so schlimm wie die damals. Wir sind gar nicht so locker. Ich bin erleichtert. Moment mal. Wenn ich daran denke, gibt es nicht so kleine Bereiche in unserem Leben, wo wir feiern, essen, trinken und ja. Und danke Jordi, weil das war genau meine Gedanke eigentlich. Urlaub, Ferien. Ja, also essen, trinken, das klingt nach, was wir nächste Woche in Frankreich machen werden. So auf der Terrasse, schöne Momente mit der Familie und da. Und das, es gibt nichts Schlimmes drin. Das ist schön und ich freue mich schon drauf. Aber wenn wir nur das machen, dann ich weiß nicht, wie ihr euch fühlt, aber ich habe manchmal so dieses Gefühl, es ist schön, aber gleichzeitig bin ich so irgendwie traurig oder auch leer oder enttäuscht. Und es fehlt mir was. Ja, vielleicht fehlt mir Jesus in diesen Momenten. Also nicht, dass wir immer so Gottesdienst feiern müssen und so. Es gibt viele Art und Weise, so eine Beziehung mit Gott zu haben. Aber vielleicht gibt es Momente oder Bereiche in unserem Leben, wo wir genau ja, sagen, okay, jetzt, ich habe so viel gearbeitet. Ich war jeden Sonntag zur Kirche. Darf ich nicht so ein, zwei, drei, vier Wochen erstmal so an nichts denken und Zeit für mich nehmen? Ja, aber ist das die Ruhe, was der Bibel verspricht? Und wenn ich den Text glaube, es gibt eine richtige volle Ruhe in Jesus und ich habe einen Sensur nach das. Und deswegen wollte ich dieses Thema heute erwähnen und wir werden uns damit befassen. Also in drei Punkte. Die zwei ersten Punkte werden wir gucken, was steht genau in der Bibel. Also was ist die Ruhe und warum ist das wichtig? Und der dritte Punkt war, warum erreichen wir das kaum oder was fehlt uns oder was sind unsere Art und Weise zu denken, das uns verhindert, praktisch ja, diese richtige Ruhe zu holen. Einverstanden? Dann machen wir das so. Also die Ruhe. Ich werde jetzt nicht so hochphilosophisch sein, also Ruhe, Sabbat, das heißt der Tag, wo die Juden auch sich erholt haben. Ich würde das Ganze als Synonym betrachten. Man könnte natürlich Unterschied sehen und so, aber ich würde das erstmal so grob, weil wir haben auch nicht so viel Zeit vor uns. Es wird ja ungefähr 3 Stunden dauern. Ja, ein Scherz. Also Ruhe. Es ist ein zentrales Element der Schöpfung. Gott hat den Sabbat geschaffen und er selbst hat geruht. Das ist schon im 2. Kapitel der Bibel. 1. Mose, Kapitel 2, Vers 1. So wurden den Himmel und die Erde mit allem, was darin ist, vollendet. Und Gott ruhte am 7. Tag von all seinem Werk. Ist das nicht schockierend? Der allmächtige Gott, der Wort Ruhe, der ist erschöpft oder was? Also ich glaube nicht. Es hat eine lehrhafte Bedeutung. Gott braucht keine Ruhe im physischen Sinn wahrscheinlich. Aber er hat uns dadurch eine praktische Lektion gemacht. Es gibt eine Art göttliche Pädagogik. Ich habe es getan, tu es auch. Weil ein Leben in Fülle bedeutet Ruhe, Betrachtung, Freude, das Ganze gehört dazu. Und das muss ein Teil von unserem Leben auch sein. Und Gott hat nicht nur den Sabbat geschaffen, er hat den auch gesegnet. Steht auch kurz danach im Vers 3. Gott segnete diesen siebten Tag und erklärte ihn für heilig. Und was hat Gott noch im Alten Testament gesegnet, kurz davor? Die Tiere und die Menschen, ja. Das heißt, das Leben. Gott segnet das Leben. Das heißt, es gibt im Sabbat auch Leben. Und das ist manchmal in unserer Vorstellung gar nicht der Fall. Also ausruhen, schön nichts machen. Es ist, wo praktisch kein Wachstum stattfindet. Und eigentlich in der Bibel, das ist der Gegenteil. Also das Leben fängt mit dem Sabbat an. Also das ist schon eine krasse Betrachtung. Ja, die Schöpfung ist auch, macht einen großen Platz für den Sabbat. Das ist schon wichtig, das zu erkennen. Okay, also danke Gott, es gibt diese Option. Und wenn ich die Bibel lese, das ist keine Option. Es ist ein Muss. Also die Ruhe ist kein optioneller Luxus. Wisst ihr, dass es ein Gebot ist, den Sabbat zu respektieren? Also in dem Dekalog, es hat sogar einen sehr großen Teil, wenn man das im Hebräisch betrachtet. 30% der Wörter, die benutzt sind im Dekalog, also haben etwas zu tun mit dem Sabbat. Das ist ein sehr großes Gebot eigentlich. Und paradoxerweise, es ist ein Gebot, das wir sehr gern nicht respektieren. Also keiner würde sagen, also wir da in die Kirche kommen und sagen, ja, der Nachbarn, der hat so genervt, ich habe den erschossen. Ja, das würde nicht gehen. Aber wir würden sehr gern stolz, die ganze Woche habe ich gearbeitet, 70 Stunden, ich bin so nicht so ein Loser, ich bin richtig und na, hey Leute, das ist eigentlich nicht ganz richtig. Und vielleicht kann auch, wenn es regelmäßig ist und zu viel, das kann auch praktisch eine Grenze sein. Ja. Warum? Weil es ist ein Akt der Demut. Also wenn ich akzeptiere, mich auszuruhen, ich akzeptiere, dass ich kein Herrscher in meinem Königreich bin, dass ich Grenzen habe und naja, dass nur Gott alles kann und ich nicht. Also das ist schon eine wichtige Betrachtung. Und es ist auch, was wir in dem Text gelesen haben, es ist ein klarer Weg zu Jesus, ein klarer Weg zu Gott. Also ich würde nochmal der Text war kurz, aber ich würde so Vers für Vers das nochmal lesen und ein paar Gedanken drüber reinstecken. Es wird nicht, ich würde nicht alles sagen, aber nur so kleine Gedanken. Also erstmal diese Botschaft, also diesen Weg zu Jesus, ist ganz einfach. Es ist eine Einladung, wie du das gesagt hast. Kommt zu mir, ihr alle. Das ist schon sehr interessant. Also für alle. Wir sind alle betroffen und wir können einfach kommen, wie wir sind. Also keine Vorleistung. Ich muss nicht geheilt sein, bevor ich zum Krankenhaus gehe. Ich darf einfach gehen. Das ist gut und schön auch gut zu verstehen. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ja, also gerade wenn nichts mehr geht, wenn ich mich keinen Bock mehr habe, keinen Mut oder ich fühle mich erdrückt. Und es gibt viele Art und Weise, erdrückt zu sein. Also von dem Alltag, aber auch von Gesetzen. Also jetzt in diesem Text, kurz davor, spricht Jesus und sagt, wer er eigentlich ist. Und man versteht, es hat auch was zu tun mit dem Gesetz damals. Also für viele, der Weg zu Gott war schwierig und man musste so eine Liste von Gesetzen folgen, das war kaum möglich. Und Jesus im Gegenteil sagt, ja, wenn ihr, und das könnte auch zur Erdrückung so bringen. Und Jesus sagt, wenn ihr euch so fühlt, das ist gar nicht in Ordnung. Kommt zu mir. Ich werde sie euch abnehmen. Und ich finde es interessant da, dass Jesus sagt, also nicht, dass ich, also ich werde die Sorge abnehmen. Ich habe das also im Kopf so ein Bild. Gott will eigentlich unsere Schwierigkeiten mit uns tragen. Das ist kein Versprechen von einem Easy Life, Also er sagt nicht, ich habe euch ein schönes Bett geschaffen und ihr werdet ruhen und ausruhen, bevor ihr wieder Kraft haben, um wieder ins Kampf zu kommen. Nee, ich werde euch so Werkzeuge nehmen, Werkzeuge geben, damit ihr euch eure Hindernisse in eurem Leben auch konfrontieren könnt. Und ich werde immer da sein. Und das sieht man auch in dem Vers danach. Nehmt mein Joch auf euch und lernet von mir. Nehmt mein Joch, das ist genau dieses Bild. Das heißt nicht, er hat uns nicht ein schönes Bett geschaffen, sondern er spricht uns, dass er eigentlich immer bei uns sein wird. Und das Joch ist so dieses Stück Holz, das die Tiere so am Nacken haben, um zusammen was Schweres tragen zu können. Und das ist ein schönes Bild, weil das heißt, jemand trägt unsere Sorge mit uns, bringt uns auch weiter, gerade in unsere Hindernisse. Also wir können auch ja, Alltag so ausruhen. Nehmt mein Joch auf euch und lernet von mir. Und diese lernet von mir ist auch sehr wichtig, weil dieses Bild von Joch wurde auch damals als ein Metapher benutzt. Es gab viele Rabbi, viele Prediger und die waren alle wie Lehrer praktisch. Und die hatten ganz viele Schüler. Und die Schüler mussten denen folgen und daher diese ganzen Gesetze und so. Und Jesus hat kurz davor gesagt, ich bin der Sohn Gottes, also ich weiß besser. Und ihr könnt auf meine Lehre zuhören und das ist so mein Joch. Denn ich bin gütig und von Herzen demütig. Das ist auch schön zu hören, weil die Lehrer damals haben auch vielleicht, oder wenigstens darf man das denken, ihren Ruf verteidigt oder so. Je mehr Schüler, desto größer und so. Und Jesus sagt, mein Joch, also meine Lehre, das ist nicht da, damit also ich einen besseren Ruf habe. Der ist da, weil ich bin gütig und von Herzen demütig. Das heißt, der ist da, weil er hat ein Interesse an uns. Das ist nicht für ihn, sondern für uns. Also das ist schon auch eine sehr gute Einstellung. Und dann, es gibt dieses wunderbare Satz, das ganze Evangelium zusammenfasst. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich tragen gebe, ist leicht. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich tragen gebe, ist leicht. Also man könnte das so zusammenfassen. Komm einfach zu Jesus, so wie du bist. Du musst nicht rein sein oder alle möglichen guten Taten vollbracht haben. Komm einfach zu ihm. Und nein, das ist nicht das Ende deines Genusses mit Zwängern und so weiter. Im Gegenteil, du hast die Zusage, ausgestattet, begleitet, geführt und unterstützt zu werden. In allen Lebenslagen. Du kannst ihn in Ruhe finden. Amen, oder? Das ist so schön. Also das ist jetzt, also die Theorie nicht, weil es gibt so praktische Lektionen dahinter. Also warum die Hälfte der Europäer momentan leidet unter Burnout? Warum gibt es auch Burnouts in der Kirche und manchmal Pastoren, unter Pastoren und so? Und also, naja. Ich glaube, wir haben es richtig schwer, das richtig in der Praxis zu leben. Und ich wollte mit euch so, also kein Vorwurf oder so, also ich meine, es gibt auch andere Gründe, warum, aber naja. Ich wollte mit euch zwei Gründe studieren, warum es könnte sein, dass wir das nicht immer so erreichen. Und ich glaube, es hat was mit unserer emotionellen Reife zu tun. Ja, erstmal, wir mögen sehr gern Sachen selber machen, oder? Und ich habe ein tolles Beispiel gehört und eigentlich das ist das Zentralpunkt von dieses kleines Predigt, weil dieses Beispiel hat mich so berührt, weil ich habe mich auch so genau so gesehen und statt viele Wörter zu benutzen, werde ich auch Katrin einladen und du wirst uns diesen Text lesen. Also das kommt von dieses Buch auf Französisch von John Eldredge, Die Schätze des Herzens. Es gibt leider das nicht, also das könnt ihr euch nicht auf Deutsch finden, auf Englisch findet man das. Also die Schätze des Herzens auf dem Weg zu Gott, indem wir unsere verborgene Sehnsüchte wieder entdecken. Das ist ein krasses Buch. Bevor Kathleen das Beispiel liest, das ist ziemlich lang, wollte ich noch so ein paar Hintergrundinformationen. Und wir sind jetzt im Urlaub, also das klappt ganz gut. Der Autor ist leidenschaftlicher Fliegenfischer. Also wir werden von Hobby sprechen. Fliegenfischer, ja, das ist der Begriff, genau. Und jedes Jahr, der Schriftsteller organisiert einen Ausflug, allein oder mit Freunden.
Ja. Diese jährliche Pilgerreise war für mich immer ein Höhepunkt, voller Genuss, ein Fest der Schönheit, der Freundschaft und des Abenteuers. Doch der Traum wurde schnell zum Albtraum. Ich hatte Ende Mai einen Angelausflug an einen Bergfluss organisiert. Die Fischerei dort ist legendär und einige der jüngsten Fänge waren spektakulär. Als ich mit einem Freund in Richtung Fluss unterwegs war, begann es zu regnen. Kein Grund zur Sorge, dachte ich. Im späten Frühling regnet es oft. In 1 bis 2 Stunden wird es aufhören. Doch je höher wir kamen, desto mehr verwandelte sich der Regen in einen Schneesturm, der das ganze Wochenende anhielt. So begann meine Schachpartie mit Gott. Im nächsten Jahr plante ich einen Ausflug für Juli, um die Möglichkeit von Schnee auszuschließen. Ich reservierte mehrere Tage in einer privaten Fischerhütte mit einem Fliegenfischer-Guide, der uns zum Fluss begleiten sollte. Am Tag vor der Abreise hielt ich einen Anruf. Nicht wegen Schnee, sondern weil starke Gewitter Erdrutsche verursacht hatten, sodass das Fischen unmöglich war. Sie boten mir eine Rückerstattung an. Ich merkte, Gott hatte gekontert und mein König stand im Schach. Ich nahm mein Telefonbuch zur Hand, fand die Nummer eines anderen Guides an einem anderen Fluss und rief ihn an. Ja, das Fischen sei fantastisch. Ja, er könne uns schon morgen früh empfangen. Ich legte auf, mit einem triumphierenden Lächeln. Mein Zug, Herr. Doch als wir am nächsten Morgen ankamen, teilte uns der Mann traurig mit. Es ist wirklich seltsam, aber letzte Nacht haben sie den Damm geöffnet und der Fluss ist über die Ufer getreten. Es tut mir wirklich leid. Ein Jahr später herrschte dann Dürre und was im darauffolgenden Jahr geschah, weiß ich nicht, denn die Fische schienen einfach irgendwie verschwunden zu sein. Wie ihr seht, verlor ich langsam auf dem Schachbrett, aber ich hatte noch nicht aufgegeben. Letztes Jahr wurde ich eingeladen, bei einer Konferenz in einer Region zu sprechen, die mir wegen vieler Kindheitserinnerungen sehr am Herzen liegt. In der Nähe fließt ein Fluss und ich freute mich darauf. Kann man meine Hartnäckigkeit fassen? Ich versuchte also einen letzten Siegeszug. Ein Freund verschaffte mir Zugang zu einem privaten Abschnitt des Flusses mit einer Hütte, die jedes Jahr nur von wenigen Auserwählten besucht wird. Als mein Angelausstatter hörte, wohin ich fuhr, sah er mich verstohlen an und flüsterte: Oh, wow, das ist vielleicht der beste Angelplatz im ganzen Land. Ich lächelte innerlich und dachte: Schach dem König. Der alte Guide war ein ausgezeichneter Fischer. Auf dem Weg zum Fluss sagte er: Ich habe nachgedacht, Sie sind der erste Fischer seit letzten Oktober. Oh, 6 Monate, dachte ich, das wird fantastisch. Aber ihr ahnt es schon: Nichts. Kein einziger Fang. Der Guide schaute mich mit einem komisch verblüfften Gesichtsausdruck an. Leute aus aller Welt kommen hierher zum Fischen. So einen Tag habe ich noch nie erlebt. Noch nie. Ich fühlte mich plötzlich wie Jona. Ihr wisst schon, der aus der Bibel, der mit den Schwierigkeiten auf einem Boot, weil er Gottes Plan nicht folgen wollte. Und ich antwortete: Das ist nicht Ihre Schuld. Morgen wird das Angeln wieder wunderbar sein, sobald ich weg bin. Schachmatt.
Ich finde dieses Beispiel total schön, weil wir Menschen haben dieses Verlangen nach was mehr, was Absolutes. Und wir, also für ihn war das kleine Haus und so, und wir versuchen es selber zu schaffen. Also unser Ort, wo wir erstmal Ruhe finden. Und wenn das nicht klappt, also wenn unsere Pläne, dann machen wir noch andere Pläne und andere Pläne und andere Pläne. Und manchmal, das klappt gar nicht. Und es gibt so viele Frustrationen dahinter. Wir wollen uns ausruhen und das geht nicht.
Während meiner fünfjährigen Schachpartie mit Gott kämpfte ich oft mit seinen Spielzügen. Ich diene dir doch treu, Gott. Warum verweigerst du mir diesen kleinen Genuss? Jeder einzelne Trip wurde auf übernatürliche Weise ruiniert. Es schien mir ungerecht, ja, grausam. Es ist doch nur ein Angelwochenende. Es ist ja nicht so, als würde ich hier ein Verhältnis mit einer anderen Frau planen, oder? Am Tag nach dem gescheiterten Angelabenteuer fuhr ich über die kleinen Straßen in dieser herrlichen Bergregion, betrachtete die Hütten und träumte vor mich hin. Seit Jahren hegte ich den Wunsch nach einer eigenen Hütte, mit mehreren Hektar Land und einem Fluss. Vielleicht genau hier. Dieser Wunsch bestand schon lange, bevor ich an irgendeinen Dienst dachte. Seit meiner Kindheit bedeutete eine Hütte für mich, ja, mein eigenes kleines Paradies auf Erden. Ich kurbelte das Fenster herunter, zog die Schönheit in mich auf, die Stille, das Licht der Sonne, die Pferde auf den Weiden, der Duft des Heus. Und als ich es mir erlaubte, diesen alten, stillen Wunsch zu spüren, tauchte ein Gedanke in meinem Herzen auf. Hier könnte ich wirklich glücklich sein, auch ohne Gott. Der Gedanke war ehrlich, spontan und ungeschönt. Gottes Plan war aufgegangen. Ich verstand nun, was er in mir aufdecken wollte. Plötzlich wurde mir alles klar und ich sagte einfach, ja, jetzt verstehe ich. Gott muss dieses Paradies zerstören, das wir uns selbst bauen, sonst würde es zu unserer Hölle werden. Dort inmitten von Berghütten begriff ich, mein eigenes Problem war, dass ich mich weigerte, wie ein ewiges Wesen zu leben. Ich wollte hier unten mein Leben finden. Dort in meinem Jeep, umgeben von Landschaften und Düften, wurde ich in die frühe Vergangenheit meiner Jugend versetzt, in die Hoffnung eines neuen Tages. Und ich dachte, es war, als würde das Zentrum meines Herzens zu einer goldenen Zeit zurückkehren. Und Gott wollte es davon befreien, damit ich in der Gegenwart lebe und bereit bin für die Zukunft.
Das ist ein schönes Beispiel, oder? Ja, und das Lektion ist, Gott ist nicht unser Feind. Der hat das also mit seiner Güte gemacht. Und die Botschaft war, bau kein Paradies ohne mich. Also, ja, sehr schön. Ein zweiter Gedanke. Also wir schaffen es nicht, uns auszuruhen, weil wir wollen alles selber machen und unser kleines Paradies aufbauen. Klar. Und es gibt eine zweite Idee oder eine zweite Sache. Also die beiden sind verknüpft, aber ich wollte das noch klarer erwähnen. Wir lehnen oft Gottes Gnade ab. Unsere Religiosität kommt immer wieder. Und das vermeidet uns, also diese Ruhe zu finden. Einige Frage: Für wen ist das einfach, die Bibel zu lesen? Also nicht nur die Bibel zu lesen, sondern abends nach der Arbeit. Die Kinder sind im Bett. Ich habe so alles gegeben. Und statt so irgendwas am Fernsehen zu gucken, die Bibel aufzumachen und drin zu lesen. Ist das einfach? Eigentlich nicht, oder? Für wen ist das einfach, so jeden Morgen 2 Stunden zu beten und, naja. Wir müssen uns bemühen, um Gottes Wort zu lesen, um Gottes zu preisen und so. Und das sind schöne Sachen. Also es ist auch in der Bibel, es steht in der Bibel, wir müssen die studieren, wir müssen das Wort studieren. Und das ist so, wir müssen uns bemühen. Und es ist mit Schweiß und Arbeit so verknüpft. Aber ist das die einzige Art und Weise, das einzige Modus, dass wir unsere Beziehung mit Gott zu bauen benutzen? Also ist unser Modus immer Arbeit, Anstrengungen, schwer, nicht schön? Ja, das ist bestimmt nicht gut. Also wir dürfen auch gern schöne Momente mit Gott verbringen. Und wenn wir das nicht machen, wenn es immer so anstrengend wird, dann es gibt eine große Gefahr. Also erstmal, wir werden uns vergleichen. Ja, der kann 2 Stunden beten und ich nicht. Warum? Und mit dem Vergleich wird so Eifersucht, Frustration und so, also viele schlechte Sachen. Wir müssen auch akzeptieren, dass wir anders sind. Und wir jedoch auch unsere Beziehung mit Gott schaffen können. Also jede Freundschaft ist einzigartig. Und unsere Freundschaft zu Gott kann auch mehr mit Bibellesen geprägt oder mehr mit Beten oder mehr, ja, je nachdem, wie ihr praktisch seid und geschaffen wurdet. Das ist eine Betrachtung. Und zweitens, also wenn diese Beziehung nur mit Arbeit und Anstrengungen verknüpft ist, wir sind auch nur Menschen und irgendwann werden wir auch so Pause machen und das heißt auch Pause von Gott. Und direkt auch schöne Sachen, so Netflix gucken oder soziale Netzwerke oder das kleine Bierchen Freitagabend oder das sind alles schöne Sachen. Aber irgendwann, wenn es unsere Zuflucht ist, dann das ist auch eine sehr, sehr große Gefahr. Und viele sind auch gefallen und viele also fromme Menschen. Es gibt einen Pastor, der dieses Beispiel erwähnt hat. Wir kennen alle den König David. Der hat so viele schöne Psalmen geschrieben. Und man weiß nicht, vielleicht hat er auch gerade so die ganze Woche Psalmen geschrieben und schöne Sachen und viel vollem Geist, so also vollem Herz vor Gott gehabt. An dem Tag, wo er auf die Terrasse gegangen ist und jetzt erstmal, ich kann es nicht mehr, jetzt erstmal Pause, oh, die schöne Nachbarin. Also das ist richtig und wir kennen, also in der Bibel steht, dass danach er hat so eine schöne Frau gesehen. Leider war diese Frau schon verheiratet und das hat sehr schlecht, das hatte sehr, also viele Konsequenzen und die waren nicht schön. Also wir müssen aufpassen, ja, das ist doch ein Paradox, aber es ist anstrengend, nee. Aber wir müssen auch schöne Momente mit Gott verbringen und er muss unsere Zufluchtsort sein. Also muss ist doch bestimmt nicht das richtige Wort, aber wir dürfen uns ja auch schöne Momente mit Gott verbringen und das ist sehr, sehr wichtig. Also nicht nur anstrengen. Also als Schlussfolgerung möchte ich gerne mit euch beten. Also ich habe ein paar Punkte geschrieben und die möchte ich gern lesen. Ja. Vater, vergib uns, dass wir so oft dein kostenloses, unbegrenztes Angebot abgelehnt haben, einfach bei dir zur Ruhe zu kommen. Vergib unseren Stolz, eine Welt ohne dich zu bauen, in der wir meinen, alles im Griff zu haben, allmächtig zu sein. Und danke für deine Liebe. Danke, dass unser Leben dir wertvoll ist, jeder Einzelne. Und ich bete, dass dieses Jahr, schon in diesem Sommer, jede und jeder von meinen Brüdern und Schwestern die Ruhe bei dir findet. Dass diese Ferien nicht nur eine Sammlung von Fotos werden, die wir uns später nostalgisch anschauen, sondern auch ein Moment tiefer Ruhe. Ein Moment des Hörens, des Wachsens, der Neuausrichtung und dass diese Ruhe über den Urlaub hinausgeht, jeden Sabbat. Wir wollen nichts ohne dich tun, wir wollen dir Ehre geben für dieses wunderbare Leben. Wir wollen dir Danke sagen für deine Verheißungen. Du wirst uns nicht enttäuschen. Amen.